diese Erde, das ist so ein krass besonderer Ort.
Was sehen wir, wenn wir von ganz weit oben auf uns selbst blicken? Mit maximaler Distanz aus 400 Kilometern Höhe. Sehen wir dann Grenzen, Krisen, Streit? Oder entdecken wir neue, ermutigende Perspektiven auf die Dinge? Was lernen wir aus der Raumfahrt, das uns hier unten auf der Erde voranbringen kann? Darum geht es in der heutigen Folge von Vorangedacht, dem Mutmacher-Podcast von T-Online. Mein Name ist Florian Harms und ich spreche hier mit Menschen, die mit Ideen und Kompetenz, Zuversicht und Tatkraft Außergewöhnliches vollbringen und so mithelfen, das Land voranzubringen. Hier geht es darum, wie man Dinge zum Laufen bringt und nicht ums Klagen. Mein heutiger Gast ist einer von ganz wenigen Bundesbürgern, die unseren Planeten tatsächlich schon aus großer Distanz gesehen haben. Insgesamt 363 Tage hat er an Bord der internationalen Raumstation ISS verbracht. Heute leitet er am Europäischen Astronautenzentrum in Köln die Abteilung Astronaut Operations, gilt als einer der Favoriten für den ersten deutschen Flug zum Mond. Herzlich willkommen, Alexander Gerst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hallo.
Sehr gerne, wir haben gesagt, wir sind beim Du. Ich habe dich vorhin gefragt und ich habe das deshalb gemacht, weil ich aus einer ähnlichen Gegend komme wie du. In Künzelsau bist du geboren, gell?
Ganz genau.
Kannst du noch ein bisschen Schwäbisch?
Das ist ja Hohenlohe.
Das ist Hohenlohe, stimmt.
Hohenlohe, Franken.
Genau.
Aber das klingt
sehr ähnlich. Aber ich bin so weit entfernt von da, wo ich herkomme. Ich komme aus Stuttgart. Jetzt wohnst du aber in Köln.
Genau, ja.
Und wenn du in Köln unterwegs bist, dann fliegt, glaube ich, schon manchmal noch da oben die ISS über die Stadt, oder? Guckst du dann manchmal noch hoch?
Absolut. Also ich finde das nach wie vor faszinierend, dass wir einfach von unten mal so eine Raumstation sehen können, so ein kleiner weißer Punkt, der über den Himmel zieht und dann da Leute drin sind. Bei mir noch mit der noch schöneren Situation, dass da Freunde von mir drin sind. Gerade in dem Moment jetzt fliegt ja meine gute Kollegin und Freundin Sophie Adenau in der Raumstation mit vielen weiteren NASA-Freunden an Bord und habe mich gestern mit denen schon unterhalten, krieg ab und zu eine Nachricht von denen. Das macht es natürlich nochmal spezieller, wenn man da hochschaut, aber auch so generell einfach die Idee, dass man in den Weltraum schauen kann und da oben Menschen sieht.
Also wie kann man dieses Gefühl beschreiben, nicht? Also wenn ich nach Italien schaue oder Italien irgendwo sehe im Fernsehen oder so, dann kriege ich so richtig warme Gefühle ums Herz. Geht es dir so, wenn du quasi nach oben in den Weltraum schaust? Ist das wie ein Stück Heimat da oben für dich?
Ja, ein bisschen schon. Interessanterweise finde ich das, wenn ich in Köln bin und da hochschaue, gar nicht so dramatisch, weil ich es da irgendwie gewohnt bin. In Köln ist ja das Europäische Astronautenzentrum, das hat viel mit dem Thema zu tun. Aber wo mich das noch viel mehr berührt, ist, wenn ich irgendwie unterwegs bin, im Urlaub bin oder sonst wo. Ich bin vor einigen Jahren mal mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Peking gefahren und in der Mitte der Wüste Gobi habe ich nachts zufällig die ISS gesehen und wir waren wirklich im Nirgendwo, im Nichts. Und von dort aus die ISS zu sehen, das fand ich dann nochmal ein Stückchen krasser einfach, weil man irgendwie so weit weg ist von jeglicher Zivilisation und dann da oben plötzlich diesen Punkt vorbeifliegen sieht, den ich so gut kenne. Das ist ein Stück Heimat für mich. Ich habe da ein Jahr verbracht und das hat mich noch mehr berührt, als wenn ich sie jetzt von hier aus sehe.
Hast du eigentlich irgendwas von da oben mitgebracht? Also steht bei dir zu Hause irgendein Gegenstand rum aus der ISS?
Also stehen einige Sachen da, die ich aber selbst mitgebracht habe. Also das war eine der Dinge, die ich mir selbst vorgenommen habe, dass ich dieses fantastische Labor da oben, das ist ja irgendwie die fantastischste, komplexeste, wertvollste Maschine, die Menschheit je gebaut hat. Da hatte ich mir vorgenommen, vor allem als Commander, meine Verantwortung da wahrzunehmen und die in einem besseren Zustand zu hinterlassen, mindestens als ich sie vorgefunden habe. Das heißt, ich habe da jetzt keine Sachen abgeschraubt, mit nach Hause genommen. Aber natürlich, als Astronaut fliegt man ja da hoch und bringt ein paar Sachen mit und die habe ich auch wieder mit zurückgenommen. Ich habe auch zum Beispiel den Handschuh meines Raumanzugs noch und das sind so Dinge, die mich ab und zu dran erinnern. Die meisten Sachen habe ich an Museen rausgegeben.
Okay.
Aber ein, zwei kleinere Sachen habe ich dann doch behalten, so als kleine Erinnerung.
Schauen wir einmal, wie du überhaupt in die Lage gekommen bist, da oben hochzukommen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich glaube, im Jahr 2008, da warst du einer von 8.413 Menschen, die sich bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA als Astronaut beworben haben. Also statistisch eine ziemlich geringe Chance. Was hat dir damals Mut gemacht, dich trotzdem zu bewerben und das zu versuchen, bis es klappt?
Das war eigentlich ganz einfach. Ich brauchte da gar keinen Mut für. Ich habe mich nicht beworben, weil ich dachte, ich kann das und ich ziehe das jetzt durch und ich werde bestimmt Astronaut. Ehrlich gesagt, ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass ich Astronaut werden würde, trotz der Bewerbung. Also außerdem dachte ich ohnehin, dass ich das gar nicht drauf habe, was man dafür braucht. Ich habe mich beworben, weil das schon immer ein Traum von mir war, seit ich ein kleiner Junge war. Und ich mir irgendwie immer vorgenommen hatte, dass ich einmal das auch irgendwie versuchen muss dann. Also ich hatte so den 90-jährigen Alex im Kopf, der irgendwo in seinem Lehnstuhl sitzt und auf sein Leben zurückschaut und sich überlegt, was er richtig und was er falsch gemacht hat. Und Dinge, die man versucht und wo man scheitert, ich glaube, die hätte ich nie bereut. Was ich aber mit Sicherheit bereuen würde, ist, wenn ich es nicht versucht hätte. Wenn ich dem Traum nicht mal eine Chance gegeben hätte. Und deswegen hatte ich das immer so ein bisschen auf dem Zettel. Das war schon so ein starker Wunsch, dass ich mir vorgenommen hatte, dass ich alle Entscheidungen, großen Entscheidungen im Leben danach überprüfe, ob mich die von diesem Ziel eventuell wegbringen. Ansonsten, wenn nicht, dann waren diese Entscheidungen im Prinzip alle okay. Also das heißt, als ich angefangen habe, Geophysik zu studieren, dann habe ich das gemacht, weil ich das wollte, weil mir das Spaß gemacht hat. Ich wollte Wissenschaftler werden, Vulkanologe werden. Hatte ich mir dabei überlegt, okay, kann ich da immer noch Astronaut werden, wenn ich das mache? Ja, geht, okay, alles klar, dann habe ich das wieder vergessen. Und habe dann irgendwann, ich hatte eine Astronautin in der Antarktis getroffen bei einer Expedition, eine NASA-Astronautin, die mich dann auch noch ermutigt hat, die gesagt hat, ja, probier das auf jeden Fall mal. Und da habe ich an die ESA geschrieben, die haben mir gesagt, so, ja, im Moment suchen wir keine Astronauten, aber melde dich doch nochmal, wenn das Columbus-Labor im Orbit ist. Und dann war aber klar, das wird noch Jahre dauern. Dann habe ich meinen Webbrowser so programmiert, dass er mir eine E-Mail schreibt, wenn die Bewerbungsseite der ESA sich verändert.
Also ein Alarm quasi, ja, wenn ich mich erinnere.
Und da ist jahrelang gar nichts passiert. Und dann 2008 plötzlich war das soweit. Und da habe ich auch von ganz vielen Freunden plötzlich gehört, so hey, du musst dich da bewerben. Und ich so, ach ja, also mache ich natürlich, aber jetzt, ja, also macht euch da jetzt keine Hoffnung, also dass ich bewerbe mich einfach nur, weil ich das für mich probieren möchte. Und habe dann meine Bewerbung abgegeben und dann eine ganze Weile lang nichts gehört und bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich auch nicht genommen werde. Ich habe dann auch schon einen Postdoc in Alaska im Prinzip klar gemacht, als Vulkanologe dort zu arbeiten. Da habe ich mich auch drauf gefreut. Ich dachte, okay, jetzt warte ich bis ich da rausfliege bei der ESA und mache dann weiter. Und dann ging es aber immer weiter. Plötzlich bin ich eingeladen worden, Schritt für Schritt in die nächste Runde. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich das jetzt alles immer bestanden hat. Aber irgendwie ging's. Und dann tatsächlich am Schluss war es so, da war ich auf einer Vulkanexpedition in Vanuatu, mitten im Urwald, in so einem wirklich ganz abgelegenen Gebiet.
Vanuatu, das ist
Pazifik, ne? Ja, genau, ja. So ein bisschen nördlich von Neuseeland, ganz weit draußen im Meer da. Da gibt es aber viele Vulkane, die man gut erforschen kann und von denen man gut lernen kann, wie man Vulkanik allgemein auch ein bisschen besser vorhersagen kann. Und da waren wir so abgeschieden, dass ich nur ein Satellitentelefon dabei war. Und dann hatte ich der ESA, die hat nach Kontaktdaten gefragt, habe ich gesagt, so, ja, falls ihr mich erreichen müsst, hier ist die Nummer. Und irgendwann habe ich dann, das habe ich nur einmal am Tag angemacht, habe ich gesehen, da war eine Nachricht von der ESA drauf, die mich dann wieder eine Runde weiter eingeladen hat. Und da ist es mir langsam so gedämmert, dass ich langsam in einen Bereich komme, wo nur noch wenige dabei waren. Und plötzlich hat das eine ganz andere Form angenommen. Also da war ich dann gezwungen, das wirklich ernst zu nehmen. Und da erst ist es mir zum ersten Mal so gedämmert, du hättest vielleicht eine Chance hier. Gruselig geworden. Ja, weil bis dahin konnte ich das ja komplett entspannt sehen. Bis dahin, ich war bei allen Bewerbungsrunden da und ich habe nicht versucht, mich zu verstellen. Ich habe nicht versucht, irgendwie besser dazustehen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich dann rausfliege, bin ich davon ausgegangen, dann ist es besser, wenn ich von mir sagen kann, hey, ich war ganz offen wie ein Buch und die ESA, die hat halt entschieden, die brauchen so jemand wie mich nicht, ich bin vielleicht nicht gut genug. Und dann ist es gar kein Problem. Wenn ich mich jetzt verstellt hätte, dann müsste ich mich hinterher fragen, ja, lag es vielleicht daran, dass ich irgendwie mich verstellt habe.
Okay, und dann wuchs aber die Anspannung.
Ganz zum Schluss dann schon, als da nur noch 10 Leute da waren, dann wusste ich, okay, wenn ich jetzt irgendwie rausfliege, wenn ich es jetzt irgendwie verbocke, dann ist es nicht mehr so einfach. Dann kann ich nicht mehr sagen, ah ja, es hat halt nicht geklappt, sondern dann warst du ganz knapp vorm Ziel. Und da war es dann schon... Das ist dann schon ein bisschen ja, schwieriger. Es hat aber geklappt. Die Phase war relativ kurz und dann habe ich tatsächlich irgendwann von der ESA den Anruf bekommen, als ich gerade in meinem Büro saß in Hamburg, an meiner Dissertation geschrieben habe und eigentlich wollte ich gerade schwimmen gehen und hinterher mit einem Freund mich treffen. Und da habe ich den Anruf bekommen von der ESA, die gesagt haben, ja, Herr Gerst, möchten Sie Astronaut werden?
Ja. Und dann? Was hast du gesagt?
Ja, und dann bin ich schwimmen gegangen.
Fröhlich geschwommen.
Ja, tatsächlich. Okay. Ich glaube, da hatte ich so viel Energie, das muss ich erstmal loswerden.
Aber sag mal, was brauchst du dafür? Also, du musst natürlich körperlich fit sein. Du musst da oben wahrscheinlich ziemlich schnell sein. Du musst natürlich wissenschaftlich Dinge verstehen können. So, aber gibt es noch irgendwas, worauf die ESA dann genau schaut? Hat der das und die anderen 9 haben es nicht?
Ja, da gibt es natürlich viele Kriterien. Am Schluss ist es dann auch ein bisschen, ja, wahrscheinlich. Dann wird es eher persönlicher, weil man dann wirklich...
Sympathie.
Kann natürlich auch sein. Am Schluss hat man Interviews mit einer kleinen Delegation. Auch der Generaldirektor ist da mit dabei. Da zählt das vielleicht schon auch mit rein. Mhm. Am Anfang hat man aber dann schon auch viel objektivere Tests. Also man ist zum Beispiel in Hamburg beim DLR, macht kognitive Tests, also den ganzen Tag lang so Merktests, Rechentests, alles Mögliche. Da wird getestet, ob man in allen Bereichen einigermaßen gut ist. Also das ist nicht wichtig, dass man irgendwie spitze ist in allem, sondern es ist viel wichtiger, dass man nicht eine große Schwäche hat. Mhm. Und wenn man in allen Bereichen ungefähr Durchschnitt ist, dann hat man eigentlich schon die besten...
Du kannst mir nicht erzählen, dass du Durchschnitt bist.
Na, und in vielen Bereichen
gehobener schon. Gehobener Durchschnitt.
Also ehrlich gesagt, ich habe mir das dann auch nicht mehr so genau angeschaut, aber tatsächlich geht es nicht darum, dass man jetzt besonders schnell rechnen kann, sondern man darf halt nicht besonders langsam nur rechnen können.
Okay, dann würde ich schon mal ausschalten.
und dann gibt es auch so psychologische Tests, da wird eher drauf geschaut, wie man mit anderen zusammenarbeitet im Team. Mhm. Ein wichtiges Kriterium ist, dass man durch seine Karriere vorher auch gezeigt hat, dass man mit ein bisschen gefährlichen Situationen, schwierigen Situationen gut umgehen kann, dass man da die Nerven behält. Sowas ist natürlich schwierig zu testen in einem Assessment Center. Und deswegen wird da noch ein bisschen mehr auf die Biografie geschaut. Da hat es schon geholfen, dass ich oft in der Antarktis war oder auf Vulkanen, aktiven Vulkanen geforscht habe, wo die ESA natürlich davon ausgehen konnte, dass, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dass ich dann auch einigermaßen entspannt bleibe, wenn so ein Vulkan ausbricht.
Also ich nehme jetzt aber mit, mindestens zu diesem Zeitpunkt, wo du sagtest, dann waren es eigentlich nur noch 10, hast du deinen Lebensweg gegangen oder bist den gegangen und du hast darauf verzichtet, Dinge zu tun, die dem großen Ziel widersprechen könnten. Du hast jetzt aber nicht alles immer nur auf dieses Ziel einzahlend getan.
Ganz genau. Das
finde ich einen interessanten Gedanken.
Ja, also und was ich auch immer gemacht habe, ist, wenn ich eine Gelegenheit gesehen habe zu irgendwas, was mir Spaß gemacht hat, dann bin ich da sofort draufgesprungen. Also ich habe nie lang gezögert. Wenn mich jemand gefragt hat, hey, willst du mit in die Antarktis fahren zu so einer Expedition? Also ich habe sofort ja gesagt, ich habe da nie lange überlegt. Und das hat mir natürlich auch immer geholfen, dann diesem Traum ein Stückchen näher zu kommen. Nicht mit Absicht, sondern das war tatsächlich so, im Nachhinein kann man ja immer irgendwie die Zahlen verbinden und dann ergibt das ein tolles Muster. Aber in dem Moment war mir das nie so ganz klar. Aber ich wusste auf jeden Fall, mir würde es immer Spaß machen, rauszugehen, das Unbekannte zu erforschen in schwierige Umgebungen. Das hat mir immer Spaß gemacht und deswegen war es für mich klar, wenn ich die Chance bekommen würde, in den Weltraum zu reisen, das wäre natürlich das Größte von allem.
Also und das hast du dann gemacht und gerade hast du gesagt, dass auch drauf geschaut wird bei der Auswahl, ob man mit schwierigen Situationen umgehen kann. Du warst ja, ich glaube, 2018 mal in so einer heikligen Situation. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es da ein Leck in der Hülle, glaube ich, der ISS. und du hast dieses Leck dann repariert. Ich glaube, mit Harz oder Finger drauf gehalten oder so. Wie behält man die Ruhe in so einer Situation? Also ich stelle mir das schon prekär vor, wenn man da oben durch den Orbit fliegt und auf einmal ist da ein Loch in der Raumstation.
Ja, also wir hatten mehrere Situationen, die so ein bisschen heikel waren. Das war vielleicht noch nicht mal die heikelste, weil die relativ langsam angefangen hat. Das war nur ein kleines Leck, das war ein Loch, das war mit Klebstoff abgedichtet gewesen, der sich da irgendwie gelöst hat. Und dadurch hat das ganz langsam angefangen. Also das hat viele Stunden gedauert, bis wir das Loch gefunden haben. Deswegen, weil das eigentlich nicht viel Druck entwichen war von der Raumstation. Wir wussten aber auch, die Raumstation hat so viel Luft, dass die das Loch füttern kann für mehrere Tage. Das war natürlich schon eine Situation, die nicht ganz unheikel war. Aber ich würde nicht sagen, dass das so in dem Moment, das war jetzt nicht so ein Adrenalin-Moment. Also ehrlich gesagt, gab es da andere Situationen.
Welche?
Also wir hatten Feueralarme ab und zu mal, nichts Kritisches, nichts Großes, aber das weiß man am Anfang nicht. Wenn jetzt irgendwann nachts um 2 der Feueralarm losgeht auf der Raumstation, dann weiß man erstmal nicht, ob das nicht vielleicht wirklich gerade sehr kritisch ist oder ob es nur ein Fehlalarm ist, ja, passiert auch manchmal. Oder wir hatten dann so eine Heizspule vom Wassererhitzungsgerät, die durchgebrannt war, da kam so eine Rauchwolke raus und die hat dann Feueralarm ausgelöst.
Wie behältst du die Ruhe in solchen Situationen?
Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist zum Teil, vielleicht ist es ein Teil von mir, dass ich da eher analytisch bin. Das heißt, ich warte erstmal, ich versuche mal rauszufinden, was denn so die Situation ist. Und zum anderen natürlich auch ein bisschen antrainiert über das Leben hinweg. Ich war früher in der Feuerwehr zum Beispiel.
Jugendfeuerwehr, warst du, glaube ich, sogar.
Ja, das auch, genau.
Und dann später
in der Freiwilligen Feuerwehr. Und oder ich war Rettungsschwimmer beim DLRG. Das sind alles so Situationen, wo man sich vorher schon damit vertraut macht, mit dem Gedanken, dass man vielleicht schnell reagieren muss, weil irgendwas passiert. Das kann man jetzt noch nicht genau vorhersehen, wenn es noch nicht passiert ist, aber man weiß ungefähr, in welchem Bereich das liegen könnte. Man ist quasi darauf vorbereitet, auch wenn man nicht konkret jetzt darauf vorbereitet ist. Und so ist es eben auch als Astronaut. Wir trainieren ja alles Mögliche. Wir überlegen uns vorher, was alles schiefgehen kann. Wir haben die tollsten Pessimisten im Team, die sich alles Mögliche überlegen, was kaputt gehen kann. Und dann trainieren wir das einmal, zweimal, dreimal, 100 Mal. Und irgendwann realisiert man, dass man eigentlich für die allermeisten Sachen auch einen Plan B hat, einen Plan C hat. Das verinnerlicht man, man hat Prozeduren, man lernt auch mal von den Prozeduren abzuweichen, wenn es notwendig ist. Und irgendwann hat man dann so ein Gefühl, okay, das kriegen wir eigentlich hin. Also wenn jetzt nichts wirklich Katastrophales passiert, dann kriegen wir das hin. Und wenn was Katastrophales passiert, dann kann man eh nichts mehr machen. Dann ist es halt auch so. Und wenn man sich mit den Gedanken mal so daran gewöhnt hat, dann ist es nicht mehr so kritisch. Und so vermeidet man dann ja auch Angst. Angst ist ja so ein Gefühl, das jeder Mensch hat in der Situation, in der man das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren oder wenn man seine Handlungsfreiheit stark eingeschränkt sieht, dann kommt so ein Gefühl auf und da sind auch wir Astronauten und Astronautinnen nicht davor gefeit. Aber durch dieses Training kann man eben diesen Bereich vergrößern, in den man noch Handlungsoptionen sieht und dann hat man keine Angst.
Würdest du sagen, dieses Prinzip, dass man sich auf kritische Situationen vorbereitet, könnte man auch in einem größeren Maßstab trainieren? Ich sage dir, was ich damit meine. Ich habe häufig den Eindruck, dass gegenwärtig viele Menschen verunsichert sind in Deutschland, dass sie Angst haben wegen des Krieges in der Ukraine, des Konflikts am Persischen Golf, wegen Klimakrise und viele mehr. Und dass sie aber nicht richtig ins Handeln kommen, sondern dass sie eher sich in sich zurückziehen, dass sie erstarren und vielleicht gar nicht richtig was tun können, obwohl sie es eigentlich könnten. Wäre das quasi, was du gerade geschildert hast, aus dem Training von Astronauten auch etwas, wo man als Gesellschaft stärker drauf gehen könnte, dass man sich auf Krisensituationen gezielt vorbereitet und sie immer wieder durchspielt, damit man im entscheidenden Moment gerüstet ist?
Ja, ich denke schon. Also generell ist es ja immer so gut, wenn man seine Optionen kennt. Und dazu gehört ja auch, dass man so in diesem Dickicht von Informationen das rausfiltert, was relevant ist für einen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was man als Astronaut irgendwann gut kann, weil man es ständig muss, ist das Filtern von ganz vielen Informationen, mit denen man konfrontiert ist, um dann die zu gewinnen, die wirklich relevant sind für die Situation. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, dass ich Sachen, die ich nicht ändern kann, in dem Moment erstmal beiseite schiebe. Da verbringe ich nicht viel Gedanken mit drauf, weil jetzt in einer konkreten Situation muss ich mir überlegen, was kann ich denn tun? Und dafür muss ich erst immer erkennen, was sind Dinge, die halt so sind, wie sie sind. Da kann ich jetzt nichts tun. Und wo habe ich eine Möglichkeit einzugreifen, was zu verändern? Und dann ist es sehr viel einfacher zu sehen, was man tun kann, was die Konsequenzen von den verschiedenen Optionen sind und die Risiken und die Vorteile sind. Das ist im Prinzip so eine Entscheidungsfindungsmatrix, die man auch als Pilot oder Pilotin anwendet, wo man sich erstmal die Fakten, die Optionen, die Risiken anschaut, dann eine Entscheidung macht, die dann durchführt und die dann überprüft. Das lernt man so als Astronaut, als Astronautin, als Pilot, als Pilotin. Und das hilft mir tatsächlich. Das macht manchmal meine Familie ein bisschen wahnsinnig.
Weil du zu rational bist,
weil ich
in emotionalen solchen Situationen.
In Situationen versuche das anzuwenden und mir das auch total hilft.
Und du würdest aber sagen, man kann das trainieren. Also das hat man nicht oder man hat es nicht, sondern man kann es trainieren. Man
ja, definitiv. Ich gehe davon aus, dass man alles trainieren kann und dann das irgendwann auch abfärbt in die Persönlichkeit. Das ist tatsächlich so, ich habe so einen operationellen Modus, den kann ich anschalten oder abschalten. Manchmal passiert es auch selbstständig, wenn ich jetzt in irgendeiner Situation bin, die irgendwie kritisch bin, dann schalte ich da um. Und das merkt meine Familie, meine Freunde auch.
Also du fährst nie aus der Haut?
Selten, würde ich mal sagen. Also ich wüsste nicht wann.
Passiert das eigentlich mal im Weltraum auf der ISS, dass es da auch mal Konflikte zwischen Astronauten gibt, die alle so rational gepolt sind?
Ja, eher selten, würde ich sagen, weil erstens Teil dieser Auswahl ist, dass man Leute aussucht, die Konflikte konstruktiv lösen, eher wohlwollend daran gehen, mit den anderen auch Empathie haben, sich in die anderen Reihen denken. Das ist ja schon mal eine große Voraussetzung, dass man zwar einen Konflikt haben kann, jetzt wenn es darum geht, dass man vielleicht den gleichen Ort ausgewählt hat wie der andere, wo man seine Zahnbürste hinhängen will und man sich einigen muss.
Dann streitet man sich über die Zahnbürste?
Ja, eben nicht. Das ist ja genau der Punkt. Man streitet nicht, sondern man hat vielleicht eine Situation, die einen potenziellen Konflikt darstellen könnte. Mhm. Und dann, wie sich das dann entwickelt, das hängt davon ab, wie man da rangeht. Wie konstruktiv, wie wohlwollend man rangeht, ob man sich in den anderen reindenkt. Und natürlich, wenn wir in den Weltraum fliegen, wir treffen uns ja nicht zum ersten Mal auf der Raumstation, sondern wir kennen einander von vielen Jahren Training. Und man weiß natürlich, wie der andere so tickt und wie man denen helfen kann oder was der anderen Person wichtig ist.
Also man kann dann einschätzen, der stellt gerne seine Zahnbürste an den Ort, dann lasse ich ihn mal.
Oder genau, ja. Okay. Und dann gibt es eigentlich gar keinen Grund, warum man sich streiten sollte, weil man die meisten Sachen auch ohne Streit lösen kann. Also ich wüsste nicht, welche Situation zwingend in einen schlimmen Streit enden müsste. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es keinen anderen Weg gibt. Und wenn man da positiv genug rangeht, dann klappt das. Und deswegen auf der Raumstation, ich kann mich jetzt an keinen Streit erinnern, ehrlich gesagt. Ich hatte vielleicht auch viel Glück mit meinen Crewkameraden und Kameradinnen, mit denen bin ich immer noch gut befreundet. Aber ich denke auch, dass bei den anderen Crews da jetzt nicht irgendwie da viel schief geht.
Welche Rolle spielt Humor?
Sehr viel natürlich. Also das, ich glaube, das ist bei mir sowieso, das ist Teil meiner Persönlichkeit und zum Glück auch Teil meiner Crewkameraden und Kameradinnen gewesen. Also das macht das Leben sehr viel leichter natürlich.
Viele Astronauten haben beschrieben, als sie dann zum ersten Mal die Erde von oben aus dem Orbit gesehen haben, dann ist etwas in ihnen passiert. Dann hat es irgendwie ein bisschen Klick im Kopf gemacht und sie haben noch stärker die Verantwortung für diesen Planeten empfunden und auch das dringende Gefühl, diesen Planeten zu schützen. Wie ging es dir damit?
Ja, das hört sich so ein bisschen so an, als ob das was zwingend passiert, wenn man jetzt irgendwie im Weltraum ist. Ich glaube, das ist viel profaner. Das ist eigentlich nur gesunder Menschenverstand. Wenn man was von außen sieht, dann gibt es einem eine neue Perspektive. Das ist jetzt nicht nur dem Weltraum vorbehalten. Das ist eigentlich ganz normal. Das kann man sich jetzt so vorstellen, wie wenn wir jetzt, die wir jetzt hier in Berlin in einem Raum, in einem Haus sitzen oder die Leute, die jetzt zu Hause irgendwo zuhören, Stellen wir uns vor, wir wären jetzt nicht in einer großen Stadt mit Millionen von Menschen, sondern das Haus, in dem wir uns gerade befinden, mit unserer Familie, mit unseren Freunden, mit unseren Kollegen, das wäre plötzlich der einzige Ort, den es gibt. Um uns rum ist 1000 Kilometer Wüste. Sonst nichts. Ab jetzt, mit einem Fingerschnipp.
Okay.
Was würde das an unserem Handeln und Denken ändern? Das kann sich jeder selbst überlegen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist 1:1 übersetzt das, was Astronauten oder Astronautinnen erleben, wenn sie die Erde verlassen und von außen dann plötzlich ihren Planeten sehen, auf dem 8 Milliarden Menschen leben, die im Moment vielleicht zu dritt in irgendeiner Raumkapsel sind und realisieren, wir sind hier draußen zu dritt, da unten leben alle Menschen, die wir jemals in unserem Leben getroffen haben, alle Geschichte, die jemals passiert ist, von den ersten Mikroben bis zu uns Menschen, alles ist da auf diesem Planeten passiert und wir sind jetzt da weg davon, wir sind komplett draußen und wir sehen den umrundet von einer riesigen Wüste, die ist nicht nur 1000 Kilometer groß, sondern wissen noch nicht mal, vielleicht unendlich groß, groß und schwarz und leer. Und dieser Ort, den wir als so unendlich groß gesehen haben, als wir aufgewachsen sind, das ging mir ja auch so, im kleinen Künstlersau. Ich habe in den Himmel geschaut, der schien unendlich, alle Ressourcen auf diesem Planeten scheinen unendlich. Plötzlich ist dieser Planet ziemlich klein im Angesicht der Unendlichkeit und man realisiert, das ist sehr wenig. Und die Atmosphäre, die da drauf ist, die wirkt so dünn, dass man sie mit einem Hauch wegpusten könnte. Eine witzige Geschichte ist, als ich mir das Video angeschaut habe, dass wir hatten so eine GoPro-Kamera in der Kapsel installiert gehabt und die lief während der ersten Momente, als wir in den Weltraum geflogen sind. Wir hatten natürlich viel zu tun in der Kapsel. Irgendwann habe ich aus dem Fenster geschaut und dann zum ersten Mal die Erde gesehen. Ich war der erste von uns dreien, die anderen waren noch irgendwie beschäftigt mit irgendwelchen Prozeduren. Ich habe rausgeschaut und ich beschreibe jetzt das Video, das ich gesehen habe, weil ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an diesen Moment erinnern. Schau zurück zu meinen beiden Kollegen und zeige raus aus dem Fenster und mache mit meiner Hand die Bewegung von so einer Kugel. Und ich habe gesagt, die ist ja tatsächlich rund. Und musste natürlich sofort über mich lachen als Geophysiker. Ich kannte ja, ich habe ja nie daran gezweifelt,
dass die Erde rund ist.
Genau, ich kannte den Erddurchmesser auf den Kilometer genau. Ich wusste genau, wie dünn die Atmosphäre war. Aber als ich zum ersten Mal gesehen habe, hat mich das trotzdem umgehauen. Und ich habe im Nachhinein verstanden, das war der Übergang von Wissen zu Verstehen. Ich wusste das alles. Ich wusste, wie die Erde auch von außen aussieht. Ich habe auch vorher schon auf Google Earth irgendwie Bilder gesehen oder Satellitenbilder. Habe ich alles gesehen. Aber als ich es dann mit meinen eigenen Augen gesehen habe, habe ich es verstanden. Und ich glaube, das ist, zeigt auch ein bisschen, warum es so wichtig ist, auch mit Menschen da rauszufliegen. Das ist eine andere Sache, wenn man das mit eigenen Augen sieht. Oder als zweitbeste Sache, wenn man jemanden hört, der das mit eigenen Augen gesehen hat oder die das mit eigenen Augen gesehen hat und das, die das beschreiben kann.
So wie jetzt unsere Hörer.
Genau. Und Hörer. Das macht einen Unterschied.
Aber jetzt kann ja nicht jeder diesen Podcast hören. Es kann nicht jeder auf die ISS hochfliegen oder in den Orbit fliegen, weil du gerade gesagt hast, der Unterschied von Wissen zu verstehen. Wenn wir nochmal auf die Verantwortung für diesen Globus schauen, diesen blauen Ball inmitten des schwarzen Weltraums, und wir einfach wissen, alle Daten zeigen das, wir müssen bei der Klimakrise stärker gegensteuern. Du hast selber 2018 in einer Botschaft von der ISS das sehr klar benannt, hast auch gesagt, dass eigentlich die nachfolgenden Generationen da einen Zustand hinterlassen bekommen, der ist nicht tragbar. Wie können deiner Ansicht nach mehr Menschen genau diesen Sprung machen, vom Wissen, vom rationalen Wissen wirklich zum Verstehen, aus dem dann auch Handeln erwächst?
Ja, das ist der Perspektivwechsel, den ich gerne mitbringen würde aus dem Weltraum. Wenn man auf einer Raumstation ist, das ist ja ein ähnliches Ding wie die Erde, nur in kleiner. Man kann die Erde als Raumschiff sehen, die zippt einmal im Jahr um die Sonne, bewegt sich mit, ich glaube, 29 Kilometer pro Sekunde jetzt in diesem Moment. Wir alle sind in diesem Moment jetzt hier im Weltraum. Das muss man verstehen. Wir sehen das jetzt nicht, weil wir schauen uns jetzt hier um im Studio. Das ja, sieht so aus wie
immer. Alles noch da, der Tisch.
Genau, aber diese Erde, das ist so ein krass besonderer Ort, Wir haben aber unsere ganze Zeit hier verbracht, das heißt, die ist für uns normal geworden. Aber wenn man sich das Universum mal so im Ganzen anschaut, ist die Erde ein ganz, ganz krass besonderer Ort. Der ist komplett anders als der ganze Rest vom Universum.
Du gehst auch nicht davon aus, dass es sowas an einer anderen Stelle nochmal gibt da draußen?
Weiß ich nicht.
Aber ist eher unwahrscheinlich.
Wissen wir nicht. Das können wir gerne uns noch drüber unterhalten. Das ist eine sehr interessante Frage. Aber dieser Perspektivwechsel, der ist wichtig. Also, dass wir realisieren, auch wenn das hier nicht so aussieht, wir sind an einem ganz besonderen Ort. Wir sind auf diesem Raumschiff. Und wenn ich es jetzt vergleiche mit der ISS, das ist das Gleiche. Da haben wir ein Lebenserhaltungssystem. Wir haben ein bisschen Wasser dabei, ein bisschen Luft dabei, ein bisschen Essen dabei. Mit diesen Ressourcen müssen wir umgehen. Wenn wir dort merken würden, und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie es ist, wenn da ein Leck im Raumschiff ist oder wenn das Wasser ausgeht oder der Treibstoff, dann ist das relativ schnell ein riesiges Problem. Und kein Mensch würde auf die Idee kommen zu sagen, ja, egal, da gehen wir einfach mal so weiter. Das ignorieren wir. Auf der Erde haben wir leider das Problem, leider, gut, wahrscheinlich auch einen Vorteil, dass wenn wir ein Problem mit unseren Ressourcen haben, dass man das nicht so schnell merkt. Das dauert lang genug, dass man es eventuell noch eine Weile ignorieren kann. Aber letztendlich ist das Problem genau dasselbe. Von außen ist es brutal offensichtlich, dass alle Ressourcen, die wir haben, die wir erreichen können, das sind nur ganz wenige, wir kratzen ja nur die obersten paar Kilometer der Erdschicht an, tiefere Ressourcen, die kommen wir gar nicht. Wenn die irgendwann mal aus sind, dann sind die aus. Aus ist aus. Und das ist so offensichtlich, das glaube ich, das kann niemand ignorieren, wenn er diese Perspektive mal verinnerlicht hat.
Auch wenn es in erster Linie darum geht, nachfolgende Generationen zu schützen. Weil ich nehme auch das wahr, es gibt relativ viele Leute, die sagen, naja, nach mir die Sintflut. Solange ich lebe, wird es noch reichen und danach ist wurscht.
Ja, das ist gut, aber solche Leute gibt es vielleicht. Aber ehrlich gesagt, das ist bestimmt nicht die Mehrheit. Ich würde mal unterstellen, dass die meisten Menschen Empathie haben, auch mit ihren Kindern und Enkelkindern. Und denen eigentlich schon auch eine schöne Welt hinterlassen wollen. Wenn das nicht so wäre, dann wäre alle Hoffnung verloren. Aber da gehe ich nicht von aus. Also die meisten Menschen, die ich treffe, die möchten das. Die sehen das positiv. Und ich glaube, wenn man denen so eine Perspektive gibt, dann kann man das ein bisschen erleichtern, die Entscheidungsfindung.
Es dauert ja wahrscheinlich nicht mehr lang. Dann wird der Mensch auf den Mond zurückkehren. Ich glaube, 1972 im Dezember war das letzte Mal ein Astronaut oben auf dem Mond. Und schon 2028 könnte es wieder soweit sein. Wirft ja schon die Frage auf, warum müssen wir denn da oben zurück? Wir waren doch schon da.
Echt, das finde ich interessant, weil für mich ist das eine ganz offensichtliche Sache. Allein schon, weil er da ist, müssen wir da hin.
Ja, aber da ist ja nichts.
Nee, das stimmt überhaupt nicht. Vielleicht hilft da auch mal wieder ein Perspektivwechsel. Also wir haben ja vorhin schon über den räumlichen Perspektivwechsel gesprochen, den man aus der Raumfahrt kriegt. Man kann sich aber auch einen zeitlichen überlegen. Also ich kenne noch einige Leute, die, und zum Beispiel meine Eltern, meine Großeltern, die in einer Zeit gelebt haben, bevor ein Mensch jemals die Erde verlassen hat. Die kommen aus einer Zeit, in der noch alle Menschen jemals auf diesem Planeten verbracht haben.
Also vor Juri Gagarin.
Genau. Und wenn man dann das vergleicht, wenn man in die Zukunft schaut, nehmen wir mal 10.000 Jahre in der Zukunft. Ich hoffe, wir Menschen existieren bis dahin noch. Wir haben uns nicht selbst irgendwie vernichtet. Und wir schauen zurück auf diese Zeit jetzt hier, die wir jetzt hier erleben, dann wird die so signifikant sein wie der erste Fisch, der den Ozean verlassen hat, um ein Landtier zu werden. Das ist ein riesiger Sprung in der Menschheitsgeschichte, der stattfindet jetzt in diesem Moment, der nie wieder aufhört, der wird nie wieder rückgängig gemacht. Die Menschheit wird für immer den Weltraum erforschen. Das wird nie mehr aufhören.
Aber der Fisch, der das Meer verlässt, um dann irgendwann an Land sich weiterzuentwickeln und irgendwann entstehen dann weitere Arten, vielleicht sogar ein Zweibeiner daraus. Ist das wirklich vergleichbar mit der Situation, jetzt wieder auf den Mond zu gehen? Das heißt, du gehst davon aus, dass wir irgendwann den Mond oder den Mars besiedeln?
Nee, so nicht. Vielleicht ist der Vergleich jetzt so im Detail ja nicht genau das Gleiche. Was ich sage, ist, dass wir Menschen plötzlich unseren Planeten verlassen, um unsere Umgebung zu erforschen. Wir können uns als Inselvolk sehen, die umgeben ist von einem großen schwarzen Meer. Wir tun gut daran, dieses Meer zu erforschen. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir diesen Sprung in der Menschheitsgeschichte nicht sehen, weil wir noch zu nah dran sind. Das ist der erste Augenblick davon. Das ist noch nicht so ganz klar für uns. Es gab auch Zeiten vor Jahrzehnten, wo noch nicht ganz klar war, warum man überhaupt im Weltraum fliegen sollte, warum das nützlich ist. Inzwischen, Weltraumtechnologien stellt keiner mehr in Frage. Die sind in der Mitte einer jeden modernen Gesellschaft angekommen. Allein schon wir beide, bis wir hier heute Morgen im Studio waren, haben wir bestimmt 100 Mal irgendwelche Weltraumanwendungen verwendet.
Zum Beispiel?
Fängt schon an mit also Navigation, Kommunikation. Ja. Allein schon das Essen, das wir zum Frühstück essen. Da hat der Farmer ziemlich wahrscheinlich Weltraumtechnologien für die Bestellung der Felder benutzt und Geld abheben, irgendwelche Kommunikationen, also
alles Technologien, die auf Entwicklungen aus der Weltraumforschung zurückgehen.
Ja, genau. Also das wirklich, das durchdringt die Gesellschaft. Das ist klar, dass das kritisch wichtig ist. Wir wären am Boden, wenn es das nicht geben würde. Und das wird auch nicht mehr in Frage gestellt. Das heißt, das ist was mit uns ist und was wir erhalten müssen. Das ist aber noch so neu, dass wir das noch gar nicht so richtig verstanden haben, wie wichtig das ist und dass das omnipräsent auch sein wird in der Zukunft. Und jetzt mit dieser Möglichkeit, in den Weltraum rauszufliegen, ich glaube, es lohnt sich, den Mond so zu sehen wie einen achten, unentdeckten Kontinent, der da draußen ist, 3 Tage Reisezeit entfernt. Und wenn man das vergleicht mit der Entdeckung der Antarktis vor 100 Jahren, dann sieht man da interessante Parallelen. Da war das auch so, dann haben Leute gesagt, wir haben so eine Antarktis-Expedition, die dauert 2 Jahre, die ist gefährlich, die ist teuer, da gibt's nur Eis, was wollen wir denn da? Macht keinen Sinn. So, jetzt, 100 Jahre später, haben wir Forschungsstationen, übrigens auch eine deutsche, die ganz wertvolle Klimadaten aus dem Eis mit zurückbringt, andere wichtige Daten, wichtig für unsere Existenz als Menschheit. Das stellt niemand mehr in Frage. Da leben jetzt Forscherinnen und Forscher permanent, das ist ganz normal geworden. Aber dafür hat es eben diese erste Welle der Exploration gebraucht in der Antarktis. Da ging es erstmal darum, Flagge aufzustellen, das Rennen zum Südpol. Dann ist eine Weile lang nichts passiert.
Scott Amundsen.
Ja, genau. Und dann erst so in den 50er, 60er Jahren hat die Menschheit auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehört, die schon die ganze Zeit gesagt haben, nee, wir müssen dahin, nicht wegen der Flagge, sondern weil das extrem wichtig ist für uns. Also haben wir jetzt dann angefangen, nachdem wir auf die gehört haben, Forschungsstationen zu bauen und dann wirklich nachhaltig dorthin zu gehen. Und genau diese zweite Welle der Exploration, die sehen wir jetzt auf dem Mond. Das heißt, jetzt geht's dahin, nicht mehr nur wegen der Flagge. Klar, da gibt im Prinzip auch noch parallel dazu noch ein bisschen Wettrennen der Amerikaner mit China. Das hilft natürlich in der Richtung, aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund, warum wir dahin wollen, ist, weil der Mond da ist, weil wir ihn erforschen müssen, weil er wichtige Dinge für uns liefern wird, die für unsere Sicherheit auch wichtig sind.
Kannst du es konkreter machen? Was könnte das
zum Beispiel
sein?
Die Menschheit wird permanent aus dem Weltraum bedroht von Gefahren wie Weltraumstrahlung, Sonnenstürme, Meteoriten, also Asteroiden, die als Meteoriten dann auf die Erde runterfallen können. Wir haben in Deutschland einen 25 Kilometer großen Meteoriteneinschlagskrater, das Nördlinger Ries.
Nicht so weit von da, wo wir herkommen.
Ja, genau. Das ist geologisch gesehen erst gestern passiert. Das wird auch wieder passieren. Wir wissen aber nicht genau, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Wir haben es immer wieder gesehen in den letzten Jahren, bei Chelyabinsk 2013 ein mini kleiner Meteorit eingetreten, explodiert. Durch wirklich einen großen Zufall ist niemand getötet worden, ganz viele Leute sind aber verletzt worden. Immer wieder fliegen Brocken zwischen der Erde und dem Mond vorbei, die wir erst im Nachhinein dann entdecken oder viel zu spät. Das Risiko, das können wir nicht richtig quantifizieren, weil wir auf der Erde diese Einschlagskrater nicht mehr richtig gut untersuchen können. Die sind einfach durch Erosion ausgelöscht. Auf dem Mond gibt es die gleichen Krater, der wird genauso oft getroffen. Und wenn man den sich anschaut, da sieht man ganz viele Krater. Wenn wir die erforschen, wenn wir zum Beispiel ein Altersprofil von denen erstellen können, wie viele wann da entstanden sind, dann können wir das Risiko erstmal schon mal besser quantifizieren. Das Risiko nicht nur, dass der Mond getroffen wird, sondern auch, dass die Erde wieder getroffen wird. Und dann von dort aus, vom Mond aus, können wir die besser sehen, anfliegende Brocken, als von der Erde aus. Und vielleicht können wir, und das forschen wir gerade auch, ein System installieren, mit dem man so anfliegende Asteroiden so sanft aus der Bahn schubsen kann. Wenn man die früh genug erkennt, geht das. Dass
gibt,
die an der
gibt,
Erde.
Gibt, glaube ich, einen Hollywood-Film dann sogar zu so einem Thema. Ne?
Ja, natürlich. Aber das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber letztendlich, das Problem ist da schon gut erfasst. Wenn uns so ein Brocken oben wieder drauf fällt, Also ja, 25 Kilometer großer Krater kann man sich vorstellen, also passt ganz Berlin rein, locker. Und dann kann man sich vorstellen, was da passieren würde.
Also wir wollen ja nicht das erleben, was den Dinosauriern widerfahren ist.
Ja, genau. Und genau deswegen müssen wir uns drum kümmern. Auch der Sonnenwind kann uns ganz schnell Satelliteninfrastruktur ausknipsen, von denen wir abhängig sind. Wir können unsere Elektrizitätsnetzwerke dann vielleicht nicht mehr benutzen. Die werden vielleicht überlastet dadurch. Da müssen wir auch darauf vorbereitet sein, was von der Sonne auf uns zukommen kann. Wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten Glück gehabt. Erst jetzt sind wir so vulnerabel, so empfindlich gegenüber diesen Sonnenstürmen, weil wir jetzt die Technologie haben, die dadurch beschädigt werden kann. Früher war das nicht so. Im Mondstaub finden wir vielleicht eingefroren ein Archiv der letzten Jahrmilliarden von dieser Sonnenaktivität.
Spannend.
Ja, das heißt, da können wir abschätzen, was auf uns zukommen könnte, auf was wir uns vorbereiten müssen. Also das sind ganz, ganz konkrete Anwendungen, die jetzt nicht mal nur wissenschaftlich wichtig sind, sondern die in unserem ganz ureigenen Interesse sind. Und dann dazu kommen noch richtig spannende weitere Themen wie: Sind wir allein im Universum? Du hast es vorhin ja gefragt, ob ich das glaube. Ich denke mir immer, ich bin Wissenschaftler, ich finde es gar nicht wichtig, ob ich das glaube oder nicht, sondern ich will die Daten haben, die vielleicht eine Schlussfolgerung erlauben. Und wenn wir am Mond-Südpol in die Krater reingehen, da gibt's gefrorenes Wasser, das seit Jahrmilliarden aus dem Universum auf den Mond niederrieselt, in Form von Kometen, in Form von Sonnenwind. Und in diesem Wasser finden wir vielleicht Bruchstücke, Bausteine von ursprünglichem Leben. Vielleicht können wir dadurch lernen, wie das Leben überhaupt auf die Erde gekommen ist. Weil kein Mensch, kein Forscher, keine Forscherin hat es jemals auf der Erde geschafft, Leben aus dem Nichts zu erzeugen. Noch nie. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, wie dieser Übergang stattfindet, wie wahrscheinlich der ist. Wir wissen nur, es ist offenbar einmal passiert, weil sonst wären wir nicht hier. Aber wie wahrscheinlich ist das? Wenn wir rausfinden würden, dadurch, dass wir diese Bausteine analysieren, wenn wir rausfinden würden, das kann ja relativ einfach passieren, dann würde das schon mal bedeuten, ja, wahrscheinlich ist das da draußen noch öfter mal passiert. Das heißt, solche Überlegungen können wir anstellen, wenn wir an dieses Wasser rankommen. Deswegen wollen wir übrigens auch zum Mond-Südpol. Das ging in der Apollo-Zeit noch nicht, technologisch. Da waren die Raumschiffe noch nicht gut genug. Jetzt sind sie das. Jetzt können wir zum Mond-Südpol und jetzt können wir da vielleicht an dieses Wasser ran.
Da ist das Wasser am Südpol.
Genau, das ist nur am Südpol oder an den Polregionen, weil es da Krater gibt, deren Inneres nie von der Sonne beschienen wird. Auf dem Mond-Südpol ist es so ähnlich wie auf dem Erd-Südpol. Da steht die Sonne sehr flach und die steht nie oben am Himmel. Und das heißt, wenn man ein tiefes Krater hat, dann kommt da nie Sonnenlicht rein und dadurch bleibt er so kalt, nahe am absoluten Nullpunkt, also unter minus 200 Grad. Und dadurch bleibt dieses Wasser da bestehen, das seit Jahrmilliarden sich da sammelt. Und das ist eins der wertvollsten wissenschaftlichen Archive, die man sich nur so vorstellen kann.
Ich könnte dir stundenlang zuhören und ich komme langsam, glaube ich, so ein bisschen vom Mitwissen zum Verstehen. Tolles Bild, was du geprägt hast. Trotzdem am Ende nochmal ein kurzer Blick auf ein anderes Thema, weil wir haben ja über die ISS gesprochen. Die ISS gibt es aber wahrscheinlich nur noch bis 2030, glaube ich. Dann wird sie wahrscheinlich abstürzen, oder? 2031?
Also, ja, vielleicht 2032.
32.
Abstürzen ist auch das falsche Wort. Das wird sehr kontrolliert ablaufen. Also wenn dann.
Also keiner kriegt sie auf den Kopf.
Nee. Wenn, dann schieben wir die ganz kontrolliert in die Erdatmosphäre zurück, damit die dann im Südpazifik ganz weit weg von irgendwelchen Städten, Inseln, sonst was verbrennt.
Gut, Häkchen dran, die Raumfahrt verändert sich. Früher waren es eher staatliche Agenturen, NASA, ESA und andere. Jetzt kommen immer stärker privatwirtschaftliche Akteure auf den Markt. Gerade vor wenigen Tagen ist SpaceX an die Börse gegangen, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk. Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, hat mit Blue Origin auch ein großes Unternehmen. Wie schaust du da drauf? Ist das die Kommerzialisierung der Raumfahrt, weil dann irgendwelche reichen Touristen da von oben Instagram-Selfies machen? Oder liegt da auch eine Chance drin in diesem Veränderungsprozess?
Ja, also es ist auf jeden Fall die neue Realität, dass der Erdorbit plötzlich zum Wirtschaftsraum auch geworden ist, dass es nicht mehr nur Akteure gibt wie die ESA, die NASA, die das Zeug haben, da zu agieren, sondern auch kleinere Länder, auch inzwischen einzelne Firmen wie SpaceX, die dann Raumschiffe haben, die da agieren können. Da gibt es ganz viele Anwendungen. Da, also, Space-Tourismus wird immer zitiert. Ehrlich gesagt, das ist gar nicht so ein riesiger Markt im Moment noch, einfach weil es noch zu teuer ist und es wahrscheinlich nicht genügend Milliardäre gibt, die sich das so wünschen. Finde ich persönlich jetzt auch nicht schlimm, weil es gibt ganz viele andere Anwendungen, die viel besser sind. Also dass Firmen zum Beispiel Medizinprodukte da oben herstellen wollen, die Forschung betreiben, die vielleicht Menschen, die eine künstliche Niere brauchen, den Parzellen entnehmen können und dann die Niere im Weltraum züchten können und wieder mit zurückbringen. Die wird dann nicht abgestoßen. Dass man neue Materialien dort oben herstellen kann im 3D-Druck, dass man bessere Halbleiter züchten kann. Wir selbst haben auf der Raumstation Krebstumore erforscht, die dann in der Schwerelosigkeit dreidimensional wachsen. Das ist sehr viel besser.
Weil die keinen Druck haben,
oder? Ja, genau. Die wachsen dann nicht jetzt wie im Labor in einer Petrischale, wo sie so zweidimensional, so scheibenförmig wachsen. In der Schwerelosigkeit wachsen die kugelförmiger und sehr viel ähnlicher, wie sie in einem Körper wachsen. Und das heißt, wenn wir dort die dann züchten und dann Medikamente an denen testen, Antikrebsmedikamente, dann ist das viel realistischer. Das heißt, wir können Krebs besser bekämpfen dadurch, dass wir in der Schwerelosigkeit Tumore züchten. Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Wir haben auch, wir bekämpfen auch Alzheimer, Parkinson, die wir da besser verstehen können, weil die sind auch Krankheiten, die mit Kristallen zu tun haben, die im Gehirn wachsen. Die können wir auch auf der Raumstation besser züchten. Solche Dinge, das findet statt. Und bisher haben wir das von der ESA gemacht, aber jetzt gibt es auch viele Firmen, die Interesse daran haben, das privatwirtschaftlich zu machen. Und denen wollen wir helfen, dadurch, dass wir Unternehmen unterstützen, die private Raumstationen hochbringen wollen. Da gibt es einige, die das machen wollen, auch aus Europa. Zum Beispiel Starlab ist eine kommerzielle Raumstation, die geplant ist. Denen wollen wir helfen, dass wir da als Ankerkunde auftreten, dass wir denen auch so ein bisschen Know-how übermitteln und dass die dann aber auf eigene Beine stehen, dieses Feld des niedrigen Erdorbits bewirtschaften können und so alleine das machen können, während wir als Weltraumagentur wieder die großen Projekte weiter angehen, um weiter rauszufliegen, eben in Richtung Mond und dann später Richtung Mars.
Faszinierend, faszinierend. Ich wiederhole mich, ich könnte stundenlang zuhören, aber wir sind jetzt langsam am Ende dieses Podcasts. Wie immer in diesem Format gibt es am Ende noch die Gelegenheit für ein paar kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Welches ist dein Lieblingsplanet oder Stern?
Die Erde.
Die Erde.
Ja, auf jeden Fall. Wenn man ein Jahr lang außerhalb davon verbracht hat und das alles vermisst hat, was man hier unten hat, was hier so kostenlos verfügbar ist, einfach rausgehen und durchatmen. Das, wenn man mal nur in einer Raumstation atmen konnte oder in einem Raumanzug und sich die Luft mitbringen musste, dann weiß man das zu schätzen. Die Leute lachen immer bei mich, aber tatsächlich ist so, ich mag inzwischen auch so November-Nieselregenwetter. So, ich liebe das da draußen.
Ja, gibt's auf dem Mond nicht.
Ja, genau. Oder das Rauschen vom Meer am Strand oder den Wald, wie der riecht. Solche Dinge, die vermisst man. Und das ist so einen tollen Planeten wie die Erde. Ja, kennen wir nicht nochmal.
Wie sehr wünschst du dir, dass du einer derjenigen bist, die auf den Mond kommen?
Ja, also ich persönlich wünsche mir das schon, weil ich bin Entdecker. Das wird mir sehr viel Spaß machen, so ein bisschen meine vorherige Karriere als Geophysiker, als Geologe dort fortzusetzen. Aber letztendlich geht es nicht um mich. Es geht um Europa, um Deutschland, dass wir dabei sind, dass wir diese Perspektive mitnehmen, dass wir diese Entwicklung, die ohne uns auch stattfinden wird, dass wir die nicht einfach so passieren lassen, dass wir selbst mit dabei sind und dass wir ein bisschen was von der Inspiration auch der nächsten Generation mitbringen können. Mhm. Dass wir der nächsten Generation zeigen, hey, auch wenn ihr in Deutschland aufwachst, könnt ihr auch Astronautin oder Ingenieurin oder Techniker oder Wissenschaftlerin werden und ihr müsst jetzt nicht irgendwie über einen großen Teich ziehen, um eure Träume zu verwirklichen. Das ist eine wichtige, wichtige Sache und tatsächlich ist ja so, das halbe Raumschiff, das zum Mond fliegt, ist in Deutschland gebaut.
Was ist das Schönste auf der Erde, das es im All nicht gibt?
Ich glaube, das, was ich gerade schon gesagt habe, dass einfach, dass man draußen sein kann, die Natur erleben kann, ohne dass man irgendwas braucht, dass man einfach so rausgehen kann und Zeit mit Freunden, mit Familie zu verbringen. All das, was wir jetzt hier so als selbstverständlich ansehen, das merkt man, wie wertvoll das ist, wenn man es mal eine Weile lang nicht hat.
Du bist gerade 50 geworden. Wie hältst du dich fit?
Ja, ich mache Sport.
Welchen Sport?
Ja, unterschiedlich. Also so gehe zweimal die Woche in die Gym, gehe ab und zu mal zwischendurch noch laufen, so oft ich kann. Leider habe ich nicht immer genügend Zeit. Ich halte mich mental fit, dass ich ab und zu mal in die Berge gehe, wandern. Ich bin Gleitschirmflieger. Ich liebe das, einfach draußen mit meinem Gleitschirm zwischen den Bergen hin und her zu fliegen und ein bisschen Zeit für mich damit zu haben. Ich verbringe Zeit mit meiner Familie. Das hält mich fit. Also alles Dinge, die einen mental so ein bisschen rausbringen.
Klingt sehr gut.
Perspektivwechsel.
Perspektivwechsel. Und meine letzte Frage, wenn du mal auf die gegenwärtige Lage des Landes schaust und du hättest einen Wunsch frei, was wäre das?
Ich würde sagen, ein bisschen mehr Optimismus und mehr Wohlwollen und Konstruktivität.
Klingt sehr gut und ehrlich gesagt, das hat man dir heute auch angehört bei diesem Podcast. Alexander Gerst, vielen herzlichen Dank für all die Erzählungen, für deine Zeit.
Super. Ja, danke für das Gespräch, hat echt Spaß gemacht.
Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank. Ja, Zuschauer sage ich auch, weil das ist ja auch ein Videopodcast. Wir haben interessante Einblicke bekommen, nicht nur in die Welt der Raumfahrt, sondern auch in die Situation hier unten auf diesem kostbaren Planeten, auf dem wir uns bewegen. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Gespräch ebenso gefallen wie mir. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Sie können ihn auch weiterempfehlen. Sie können uns eine Nachricht schreiben an podcasts@t-online.de. Da schauen wir dann rein. Zur Redaktion dieses Podcasts gehören Christine Brauer, Viola Köxt und Michaela Fischer. Produktion und Marketing übernahmen Arno Wölk und Ina Fuhrmann. Ich bin Florian Harms und verabschiede mich bis zur nächsten Folge von Vorangedacht. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.